NDR Info. Echo des Tages.
Die Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse dieses Freitags mit diesen Schwerpunkten. Schuldenverbot von 2020 an. Bundestag debattiert Föderalismusreform 2. Mehr Truppen für Afghanistan. Die neue Strategie von Präsident Obama beleuchten wir auch in unserem Kommentar im Echo des Tages. Billige Milch, saure Bauern, Agrarminister beraten über Preisverfall und, ganz aktuell, neue Vorwürfe in der Datenaffäre der Deutschen Bahn. Möglicherweise wurden noch mehr Mitarbeiter illegal ausgespäht als bisher bekannt. Die Gewerkschaften Transnet und GdBA fordern deshalb den Rücktritt von Bahnchef Medorn. In diesen Minuten tritt Medorn vor die Presse in Berlin und wir berichten live am Ende der Sendung um 7:15. Im Studio ist Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Wir beginnen auch in Berlin und zwar mit der sogenannten Schuldenbremse. Keine neuen Schulden mehr von 2020 an, so sieht es die Föderalismusreform 2 vor, also die Neufassung der Finanzverwaltung zwischen Bund und Ländern. Die wurde heute zum ersten Mal im Bundestag beraten. Schuldenbremse. Klingt theoretisch gut, ist praktisch aber nicht machbar, so argumentieren die armen Bundesländer wie Schleswig-Holstein und wollen gegebenenfalls klagen. Im Bundestag zeichnete sich heute dennoch eine Mehrheit für die Schuldenbremse ab. Aus Berlin berichtet Michael Weidemann.
Die Reform der Finanzstrukturen in Bund und Ländern wird eine Sternstunde des Föderalismus, freut sich SPD-Fraktionschef Peter Struck. Er wirbt auch bei den Oppositionsparteien um Zustimmung zu den Ergebnissen der von ihm geleiteten Kommission.
Wir haben viel mehr erreicht als das Festschreiben eines kleinsten gemeinsamen Nenners. Wir haben ein gemeinsames Verständnis entwickelt, mit dem unser Bundesstaat die finanziellen Probleme löst, die in der Vergangenheit durch die Finanzkrise auch aufgewachsen sind.
Auch die Unionsabgeordnete Antje Tillmann verteidigt die geplante Schuldenbremse, das Kernstück des Reformpakets. Weil die bisherige Kreditbegrenzung im Grundgesetz nicht funktioniert habe, würden neue Regeln benötigt.
Neue Regeln zur Eindämmung von Schulden. Und deshalb finde ich es richtig, dass wir im Grundgesetz verankern, dass Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten ausgeglichen werden müssen.
Das sieht der Bundesfinanzminister naturgemäß ähnlich. Die Verachtfachung der Schulden in den vergangenen Jahren könne so nicht weitergehen, argumentiert Peer Steinbrück.
Das, was dort stattfindet, an Belastungen für nachfolgende Generationen durch den Kapitaldienst, läuft darauf hinaus, dass wir unseren Kindern und unseren Enkelkindern Wackersteine mit in den Rucksack ihres Lebens geben.
Dann aber dürfe die Schuldenbremse nicht wie geplant erst 2020 wirksam werden, hält der Grünen-Fraktionschef Fritz Kuhn der Koalition entgegen. Dieser Zeitpunkt sei deutlich zu spät.
Wenn ein Raucher heute erklären würde, er hört im Jahr 2020 mit dem Rauchen auf, dann würden wir auch nicht sagen, guter Entschluss, wir sehen in ihm einen künftigen Nichtraucher.
Es hätte mehr getan werden müssen, moniert auch FDP-Föderalismus-Experte Ernst Burgbacher.
Sie hätten den Mut haben müssen, auch an die wirklich wichtigen Themen Länderfinanzausgleich, Steuerautonomie, Länderneugliederung ranzugehen.
Vollkommen gegen die Schuldenbremse ist als einzige Fraktion die Linke. Die ärmeren Bundesländer und Kommunen würden damit finanziell geknebelt, so Fraktionschef Gregor Gysi, das Etatrecht der Länder sogar ausgehebelt.
Sie sagen den Landesparlamenten, für Bildungsaufgaben, für Kulturaufgaben, für soziale Aufgaben, selbst wenn die noch so dringend ist, dürfen sie keine Neuverschuldung beschließen. Damit schränken sie die Möglichkeiten der Länder in einem grundgesetzwidrigen Sinne ein.
Bundestag und Bundesrat wollen das Reformpaket samt notwendiger Verfassungsänderungen noch vor der Sommerpause verabschieden.
Michael Weidemann berichtete. Am Freitag sind Moscheen in der islamischen Welt so gut besucht wie an keinem anderen Tag der Woche. Die Attentäter warteten deshalb bis heute Vormittag. Dann explodierte eine Bombe in einer Moschee im Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan. Mindestens 50 Menschen starben bei dem Gottesdienst. Und aus Neu-Delhi berichtet Sabina Mattei.
Statt einer Moschee nur noch eine Ruine. Die Detonation zerstörte das Gotteshaus völlig. Die Behörden sprachen zunächst von mindestens 50 Toten und über 100 Verletzten. Doch die Suche nach Verschütteten ist noch nicht abgeschlossen. Bis zu 300 Menschen hatten sich nach Angaben des Gemeindechefs in dem Gotteshaus befunden, als der Attentäter seinen Sprengsatz zündete. Er hatte sich offenbar während des Freitagsgebets unter die Gemeinde gemischt. Zu Hintermännern und Motiven des Anschlags äußerten die Behörden sich zunächst nicht. Der Tatort liegt in den Stammesgebieten im pakistanischen Nordwesten. Stammesfehden werden hier oft mit Gewalt ausgetragen. Die Region an der Grenze zu Afghanistan ist aber auch eine Hochburg von militanten Islamisten und von Kämpfern von Taliban und Al-Qaida, die im Nachbarland aktiv sind. Mal nehmen Rebellen hier staatliche Einrichtungen ins Visier oder sie schüchtern die Bevölkerung ein. Immer wieder werden auch Angriffe auf Nachschublieferungen für die ausländischen Soldaten in Afghanistan verübt. Deshalb sind in dem Gebiet kürzlich Operationen des pakistanischen Militärs gegen die Rebellen angelaufen. Dabei wurden nach Angaben der Armee zahlreiche führende Al-Qaida-Mitglieder gefangen genommen oder getötet.
Das ist die Lage in Afghanistan und es wird wohl noch schlimmer werden am Hindukusch. Die Kämpfe werden zunehmen und es werden in naher Zukunft noch mehr Menschen sterben. Kaum jemand zweifelt an dieser Perspektive für die nächsten Monate. Großbritannien und die USA verstärken ihre Truppen am Hindukusch. So sieht es jedenfalls die neue Strategie für Afghanistan vor, die US-Präsident Obama heute vorstellte. Es ist eine Doppelstrategie, denn Obama droht einerseits mit der Waffe, andererseits will er die Hand reichen. Und Afghanistan ist nicht mehr Ziel allein. Aus Washington, Anna Engelke.
Gleich zu Beginn seiner Rede machte US-Präsident Obama klar, dass es in der neuen Strategie nicht mehr alleine um Afghanistan geht, sondern genauso um Pakistan.
Al-Qaida and its allies.
Al-Qaida und die Terroristen vom 11. September sind in Pakistan und Afghanistan. Das Terrornetzwerk Al-Qaida nutze das bergige Grenzgebiet zwischen diesen beiden Staaten als Unterschlupf und plane von dort aus neue Anschläge gegen die USA, aber auch gegen andere Länder, so Obama. Er bezeichnete Al-Qaida als ein Krebsgeschwür, das Pakistan zu zerstören drohe. Die Lage in Afghanistan werde ebenfalls immer gefährlicher.
I want the American people to understand.
Die amerikanischen Menschen sollen verstehen, dass wir ein klares Ziel haben. Wir werden Al-Qaida in Pakistan und Afghanistan zerschlagen, auflösen und vernichten und sie davon abhalten, in diese Länder zurückzukehren. Um zu unterstreichen, wie ernst er es mit seiner neuen Strategie meint, wiederholte der US-Präsident seine Botschaft an die Taliban-Terroristen. Wir werden euch besiegen. Dabei setzt die Obama-Regierung sowohl auf militärische als auch auf zivile Mittel. Bereits im Februar hatte der Präsident angekündigt, weitere 17.000 Kampf- und Unterstützungssoldaten nach Afghanistan zu schicken. Damit sind dann 50.000 US-Streitkräfte in der Region. Heute gab er bekannt, dass er ab diesem Frühjahr zusätzliche 4.000 Soldaten entsenden wird. Diese sollen nicht kämpfen, sondern afghanische Streitkräfte und Polizisten ausbilden. Außerdem wollen die USA mehr Geld und Personal in zivile Entwicklungsprojekte stecken. Allein für Pakistan will Obama den US-Kongress um weitere 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr bitten.
A campaign against extremism will not succeed with bullets or bombs alone.
Ein Feldzug gegen Extremismus kann nicht alleine mit Schüssen und Bomben gewonnen werden, so der Präsident. Das sind im Vergleich zur alten Bush-Regierung neue Töne aus Washington, die in Europa gerne gehört werden. Zu diesen neuen Tönen gehören aber auch klare Forderungen des US-Präsidenten an die NATO-Partner auf der anderen Seite des Großen Teichs.
As America does more.
So wie Amerika mehr tut, erwarten wir auch mehr von unseren NATO-Alliierten. Und zwar nicht einfach nur mehr Soldaten, sondern mehr Fähigkeiten, wie die Wahl in Afghanistan zu unterstützen, Sicherheitskräfte auszubilden und ein größerer ziviler Einsatz für die afghanische Bevölkerung. Was die USA ganz konkret von ihren NATO-Partnern erwarten, kann Barack Obama in der nächsten Woche von Angesicht zu Angesicht besprechen. Denn dann ist in Kehl und Straßburg der große NATO-Gipfel zum 60-jährigen Bestehen der Allianz.
Obamas neue Strategien für Afghanistan. Neue Ideen werden gesucht. Wurden sie gefunden? Ralf Siener kommentiert.
Theoretisch macht Obama alles richtig in Sachen Afghanistan und Pakistan. Rechtzeitig vor dem großen NATO-Jubiläumsspektakel legt er Europas Koalition der Afghanistan-Unwilligen seine Aufrüstungs- und Aufbaupläne offen auf den Tisch. Obama weiß, er hat am Hindukusch im Kern nur drei kämpfende Alliierte, nämlich Briten, Kanadier und Niederländer. Alle anderen sogenannten Bündnispartner sind zwar tapfer bemüht, die Taliban durch Bildungs- und Sozialarbeit zu schwächen, aber da, wo es besonders hart auf hart geht, im Süden und im Osten, sind die englischsprachigen NATO-Mitglieder wieder ganz allein den Taliban und ihren mörderischen Raketenangriffen ausgeliefert. Obama macht das einzig Richtige. Er verlegt eigene zusätzliche Kampftruppen nach Afghanistan, denn auf die Unterstützung der Europäer kann er noch bis zum Ende seiner Amtszeit warten. Und natürlich weiß Obama, der ehemalige Sozialarbeiter aus Chicago, dass mit Waffen allein kein Krieg zu gewinnen ist. Also versucht er, durch milliardenschwere Aufbauhilfe den Taliban-Sumpf im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet auszutrocknen. Wenn der einfache Taliban-Fußsoldat dann die blühenden neuen Wirtschaftszonen des Kleinhandels konkret vor Augen sieht, wird er vielleicht seine Waffe gegen die Amerikaner fallen lassen und sich dem Aufbau der Heimat zuwenden. Das ist Obamas heimlicher Traum. Und wenn der nicht funktioniert, bleiben ja noch immer die Zehntausenden von den Amerikanern schnell geschulten afghanischen Soldaten und Polizisten, die in den entlegenen Bergschluchten und Dörfern des Hindukusch dafür sorgen, dass nicht alle neu errichteten Schulen und Krankenstationen von den Taliban sofort wieder gesprengt werden. Theoretisch macht Obama alles richtig in Sachen Afghanistan und Pakistan. Allerdings hat Obamas Theorie mit der Realität am Hindukusch wenig zu tun. Auch die Aufstockung der amerikanischen Truppenkontingente wird die Taliban nicht in die Defensive drängen, denn dafür reichen die zusätzlichen 21.000 Soldaten einfach nicht aus. Und die im Schnellkurs geschulten afghanischen Soldaten und Polizisten, sie werden ihre Waffengewalt vor allem zur Selbstbereicherung einsetzen. Auch die Wahlen im Herbst werden den Afghanen keinen korruptionsfreien Präsidenten bescheren, der mehr ist als ein Bürgermeister von Kabul und afghanischer Stammesfürst. Obama tut so, als könne er mit etwas mehr Gewalt und etwas mehr Landwirtschaftshilfe den Albtraum Afghanistan bezwingen. Es bleibt ihm auch nichts anderes übrig. So kann er wenigstens den Wählern und den NATO-Verbündeten demonstrieren, er habe das derzeit Mögliche versucht. Aber das derzeit Mögliche reicht eben nicht aus, um die Taliban von der partiellen Rückeroberung Afghanistans abzuhalten und von der Vorbereitung neuer Mega-Anschläge. Das hätte Obama den NATO-Verbündeten ins Stammbuch schreiben sollen. Leider fehlt ihm dazu noch der Mut.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Heute von Ralf Siener. 1700 Einsätze pro Jahr, zum großen Teil mit Tieffliegern, plant die Bundesluftwaffe über dem sogenannten Bombodrom bei Wittstock in Nordbrandenburg. Seit Jahren tobt der Streit vor Gericht um diesen Truppenübungsplatz. Und wieder hat die Bundeswehr heute eine juristische Schlappe hinnehmen müssen. Alex Krämer berichtet über eine Entscheidung, womöglich mit Signalwirkung.
Eine unangenehme Situation für die Vertreter der Bundeswehr. Die Urteilsverkündung vor dem Oberverwaltungsgericht wird für sie zu einer Art Nachhilfestunde. Klar und deutlich listet Präsident Jürgen Kipp auf, was sie alles falsch gemacht haben. Sie hätten ein ordentliches Verfahren durchführen müssen, vergleichbar dem, das beim Bau einer Autobahn oder eines Flughafens nötig wird. Und sie hätten in diesem Rahmen die Bedenken der Anwohner stärker mit in Erwägung ziehen müssen. Lärm, Folgen für den Tourismus, Luftverschmutzung, alle diese Themen wurden nur ungenügend bearbeitet, findet das Gericht. Die Betriebserlaubnis für das sogenannte Bombodrom bleibt damit aufgehoben. Strahlende Gesichter bei denen, die seit 17 Jahren gegen den Übungsplatz kämpfen. Benedikt Schirge von der Bürgerinitiative Freie Heide.
Die Freude ist groß. Also ich habe schon viele SMS gerade hierher bekommen ins Gerichtsgebäude. Das baut natürlich uns alle auf und wir werden mit neuer Kraft in die nächsten Runden gehen. Das nächste ist jetzt gleich der Ostermarsch am 12. April in Fretzdorf. Dort werden wir dann, denke ich, auch ganz deutlich unsere Forderung an die Politik artikulieren.
Die lautet, die Pläne für den Übungsplatz stoppen. Genau das Gleiche fordert auch Clemens Appel, Chef der brandenburgischen Staatskanzlei.
Es ist eine gute Gelegenheit, glaube ich, für den Bund hier innezuhalten und zu sagen, das Verfahren ist nicht mehr zu heilen, also nehmen wir Abstand.
Die Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern lehnen das Bombodrom ab. Sie fürchten unter anderem Einbußen beim Tourismus. Der Übungsplatz liegt am Rand der mecklenburgischen Seenplatte. Wie sich die Bundeswehr jetzt verhält, ob sie das Urteil akzeptiert oder vor dem Bundesverwaltungsgericht in Revision geht, ist noch offen. Vielleicht müssten militärische Vorhaben nach diesem Urteil grundsätzlich anders geplant werden, sagt Alice Greyer-Weninger vom Bundesverteidigungsministerium. Verzichten auf den 140 Quadratkilometer großen Übungsplatz will das Militär aber nicht.
Wir haben gestern vor Gericht ausgeführt, dass der Truppenübungsplatz Wittstock der einzige Platz in Deutschland ist, wo die Luftwaffe das gesamte Ausbildungsspektrum abbilden kann. Seit gestern hat sich an dieser Beurteilung nichts geändert.
Für den Fall, dass die Bundeswehr in Revision gehen sollte, ist Rainer Gollen, Anwalt der Bombodrom-Gegner, zuversichtlich. In Leipzig gewinnen wir wieder, sagt er.
Ich erwarte das Gleiche, was wir hier schon erlebt haben. Vom Verwaltungsgericht bis zum Oberverwaltungsgericht ist es für die Bundeswehr nur schlimmer geworden. Dieses Urteil ist noch vernichtender ausgefallen für die Bundeswehr als die bisherigen.
Und vor dem Bundesverwaltungsgericht Verfassungsgericht könnte es noch schlimmer ausgehen für die Bundeswehr, meint der Anwalt. Auch er fordert eine politische Entscheidung der Bundesregierung gegen das Bombodrom.
Von 20 Cent für den Liter Milch könne kein Milchbauer leben. So klagen die Landwirte angesichts sinkender Milchpreise und hoher Dieselkosten. Die Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern haben sich heute in Magdeburg getroffen, um die Lage der Branche zu bewerten. Und die Botschaften in der sogenannten Magdeburger Erklärung waren dann deutlich. Man wolle dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Bauern zu stärken, so hieß es. Aus Magdeburg, Annette Schneider-Solitz.
So stellte sich die Ministerrunde hinter Bundesministerin Ilse Aigner, die sich beim Bund für eine Senkung der Agrardieselsteuer einsetzen soll. Das aber, so Aigner, kann nicht mehr in dieser Legislaturperiode geschehen. Damit sind die deutschen Bauern weiter benachteiligt im europäischen Wettbewerb. Sie zahlen derzeit 40 Cent pro Liter Diesel. In anderen europäischen Ländern ist es weniger als 1 Cent. Wichtigstes Ergebnis der Konferenz, so die Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, Petra Wernicke.
Wir haben den Bauern sagen können, dass wir aus der Gemeinschaftsaufgabe, aus den Finanzmitteln Bund und Land plus EU-Mittel plus eingesammelte Modulationsmittel gewisse Maßnahmenpakete schnüren, die die Existenz der Milchbauern sichern helfen. Andererseits geht der Appell an die Bundesministerin, gemeinsam mit der Landwirtschaftlichen Rentenbank gewisse Liquiditätsdarlehen oder Betriebsmitteldarlehen aufzulegen, die den finanziellen aktuellen Engpass, die Liquidität verbessern helfen.
Die Minister sind sich einig, dass insbesondere die Milchbauern unterstützt werden müssen, deren Situation oft existenzbedrohend ist. Dem Anliegen Bayerns, die Milchquote auf nationaler Ebene zu senken, erteilten sie jedoch eine Absage. Bundesministerin Ilse Aigner.
Wir haben unseren Beitrag ganz wesentlich auch dadurch geleistet, dass wir im Bereich ganz wesentliche Mittel aktiviert haben für die Landwirtschaft. Wir können die summieren in der Zeit von 2009 bis 2013 auf eine Summe von über 1 Milliarde Euro, die theoretisch auch komplett für die Milch zur Verfügung stehen könnte. Die Länder entscheiden aber, in welchem Bereich sie diese Mittel dementsprechend einsetzen werden.
Die Gelder kommen unter anderem aus dem EU-Konjunkturprogramm von Bund und Ländern. Über die Verteilung der Mittel entscheiden die Bundesländer. An die Verbraucher appellierte Aigner, mehr Milch zu trinken.
Wenn jeder von den 80 Millionen Einwohnern in Deutschland in der Woche einen Liter mehr trinken würde, dann würde das zu einer Absatzsteigerung von 15% allein führen.
Die Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner im Echo des Tages. Auch wenn es weniger Verluste sind als noch im Jahr zuvor, es bleiben Verluste. Die staatliche KfW-Bankengruppe rechnet weiter mit ziemlich roten Zahlen ab. Schuld waren wohl im Wesentlichen Managementfehler. Wieder einmal steht eine Bank in Krisenzeiten in der Kritik. Und aus Frankfurt berichtet Vanessa Rennert über die Bilanzpressekonferenz.
Auch im Jahr 2008 musste die staatliche Förderbank KfW bluten für ihre frühere Beteiligung an der Mittelstandsbank IKB. Insgesamt 8,4 Milliarden Euro hat das IKB-Abenteuer jetzt gekostet. Für das vergangene Jahr steht bei der KfW unterm Strich immer noch ein Verlust von 2,7 Milliarden Euro.
Dieser Abschluss ist in Gänze sicherlich überhaupt nicht befriedigend. Man muss ihm sicherlich das Testat ungenügend geben unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Der Lichtblick im operativen Geschäft laufe es gut. Hier konnte die staatliche Förderbank einen Gewinn verbuchen. Bei der Förderung des Mittelstandes beispielsweise.
Bei uns brauchen Sie sich um unser Geschäftsmodell keine Sorgen machen. Das steht, das bedarf auch keiner Anpassung. Das trägt auch uns in die nächsten Jahre, denn ich habe das mehrfach schon bei anderer Gelegenheit etwas flapsig gesagt. Ein Geschäftsmodell, dessen Aktivseite durch die EU-Kommission und dessen Passivseite durch die Bundesregierung garantiert ist, kann letztlich kein Geschäftsmodell sein, was in Zweifel zu ziehen ist.
Die große Baustelle ist immer noch die Organisationsstruktur der Bank. Die hatte ihr im September 2008 Hohn und Spott eingebracht, als die KfW 319 Millionen Euro an die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers überwies, zu einem Zeitpunkt, als die Lehman-Pleite schon längst feststand. Schnell zog man damals personelle Konsequenzen, kündigte die beiden Vorstände Detlef Leinberger und Peter Fleischer fristlos. Die beiden Ex-Manager haben jetzt eine Zahlungsklage beim Landgericht Frankfurt eingereicht. 466.000 Euro haben die beiden im Jahr verdient. KfW-Chef Schröder äußerte auf der Bilanzpressekonferenz keine persönliche Kritik an den Klagen. Jeder habe das Recht dazu, Ansprüche gerichtlich geltend zu machen.
Wo wir tätig werden könnten, ist, ob wir unsererseits Schadensersatzansprüche geltend machen. Weil dass der Bank ein Schaden entstanden ist durch die Überweisung, ist ja relativ offensichtlich.
Schröder hat sich fest vorgenommen, das Risikomanagement der Bank umzubauen, damit so eine Panne nicht noch einmal vorkommen kann.
Es ist, ganz offenbar, eine Steuerdebatte vorerst ohne Ende. Gerade hatte sich die Koalition in Berlin auf die neue, ein bisschen CO2-abhängige Kfz-Steuer geeinigt. Da grätscht anscheinend Europa dazwischen. Das Neueste für Autokunden, die planen, einen Diesel zu kaufen, von Wolfgang Landmesser.
Nacharbeiten bei der Kfz-Steuer fordert EU-Industriekommissar Verheugen in einem Brief an die Bundesregierung. Die Regeln für die Steuerbefreiung von Dieselautos im neuen deutschen Kfz-Steuergesetz seien nicht EU-konform. Darin ist eine Steuergutschrift in Höhe von 150 Euro für Dieselfahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 6 vorgesehen. Noch erfüllen aber die wenigsten Neuwagen die strenge Euro 6-Norm. Deswegen, findet Brüssel, müssten auch Euro 5 Dieselwagen steuerlich begünstigt werden. Durch das deutsche Gesetz bestehe die Gefahr einer unerwünschten Fragmentierung zwischen Euro 5 und Euro 6 Fahrzeugen, schreibt Verheugen laut Handelsblatt. Offiziell bestätigt die EU-Kommission bisher nur, dass Verheugen einen Brief an Bundesfinanzminister Peer Steinbrück geschrieben hat, wegen möglicher Verstöße gegen EU-Recht und das Thema, die Kfz-Steuerreform. Die Bundesregierung wird die Einwände jetzt prüfen müssen. Mögliches Ergebnis: Das frisch verabschiedete Kfz-Steuergesetz müsste vor Inkrafttreten am 1. Juli korrigiert werden.
DNA-Proben sind im Gerede, seit sich nach dem Polizistenmord von Heilbronn nun herausstellt, dass verunreinigte Wattestäbchen schuld waren an einer Vielzahl von verwirrenden Spuren im sogenannten Phantomfall. Schlamperei bei der Herstellung der Ermittlungsutensilien also. Und schon wird die generelle Sicherheit von DNA-Proben bei der Aufklärung von Verbrechen angezweifelt. Anne-Kathrin Laschka fasst die aktuelle Diskussion zusammen.
Nach monatelangem Rätselraten nun die Ernüchterung. Die vermeintliche Serientäterin ist eine Mitarbeiterin der Herstellungsfirma der Wattestäbchen, die bei der Spurensicherung am Tatort verwendet wurden. Beim Verpacken könnte die Frau in Kontakt mit den Stäbchen gekommen sein. Falls die Wattestäbchen tatsächlich bei der Herstellung verunreinigt wurden, hat Baden-Württembergs Innenminister Rech bereits rechtliche Schritte angekündigt. Doch die Greiner BioOne GmbH weist die Vorwürfe zurück. Ihre Stäbchen würden zwar sterilisiert, mögliche DNA-Spuren könnten dadurch jedoch nicht beseitigt werden. Für DNA-Abstriche seien die Stäbchen daher ungeeignet. Jetzt verlangen Experten ein Gütesiegel für DNA-Analysen. Kriminalpolizisten war bislang nicht bekannt, dass die Stäbchen nicht grundsätzlich für Spurensicherung von DNA geeignet seien, sagte Bernd Carstensen vom Bund Deutscher Kriminalbeamter gegenüber NDR Info.
Ich ging an sich auch eher davon aus, dass die so steril sind, dass die Spuren frei sind. Es muss uns einfach Handwerkzeuge an die Hand gegeben werden, wenn wir kriminaltechnische Untersuchungen und Auswertungen und Sicherungen machen, die absolut fremdspurfrei sein müssen.
An fast 40 Tatorten in Mitteleuropa waren genetische Spuren der unbekannten Frau aufgetaucht. Neben dem Mord an der Polizistin in Heilbronn sollen auch Bagatelldelikte wie ein Einbruch in eine Gartenlaube auf ihr Konto gehen. Trotz der wahrscheinlichen Panne bei diesen Ermittlungen verteidigte der Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Zirke im Deutschlandradio die DNA-Analysen als taugliches Beweismittel. Aber bei der Spurensicherung müssten in Zukunft noch sterilere Mittel eingesetzt werden.
Medizinisch steril sind diese Wattestäbchen im Übrigen. Aber die besondere Anforderung ist eben die, dass bei DNA-Spuren selbst die medizinische sterile Verpackung nicht ausreicht. Es gibt da spezifische Verfahren, das noch besser zu machen. Und das werden wir auch tun müssen.
Schon vor über einem Jahr seien Zweifel an der Existenz einer einzigen Täterin gekommen, so Zirke. Auch damals seien bereits Wattestäbchen als möglicher Verursacher identifiziert worden. Jetzt müssen beim Hersteller der verunreinigten Wattestäbchen alle weiblichen Mitarbeiter eine Speichelprobe abgeben. Erste Ergebnisse der DNA-Analyse werden in der kommenden Woche erwartet.
7:07, Sie hören das Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Es ist ein Kriminalfall, der fatale Ähnlichkeit mit dem sogenannten Inzestfall von Amstetten haben könnte. Wohlgemerkt könnte. Heute wurde bekannt, dass die Polizei in Turin gegen zwei Männer ermittelt, die jahrelang ihre Ehefrau und Töchter bzw. Mutter und Schwestern weggesperrt und missbraucht haben sollen. Gregor Hoppe berichtet.
Vater und Sohn sind nun festgenommen auf der Grundlage von Abhörprotokollen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge haben beide Tochter bzw. Schwester über Jahre hinweg missbraucht. Zum ersten Mal fiel die Frau, die die Angelegenheit zuletzt in Mailand zur Anzeige brachte, im Alter von 9 Jahren dem eigenen Vater zum Opfer. Später wurde ihr Bruder zum Mittäter. Nun geht man den Hinweisen und Anzeigen nach. Die Frau ist heute 34 Jahre alt. Bei Vater und Sohn handelt es sich nach Medienberichten um Alteisenhändler, die zeitweise wohnsitzlos waren. Der Sohn soll später seine vier eigenen Töchter ebenfalls über Jahre hinweg sexuell misshandelt haben. Zudem gibt es Berichte, das erste Opfer der Familie sei zusammen mit der eigenen Mutter über Jahre hinweg isoliert, wie es heißt, in der familiären Wohnung gehalten worden. Was den Fall von Amstetten unterscheidet: Das erste Missbrauchsopfer floh mehrmals zu Verwandten und berichtete von den Übergriffen. Daraufhin zeigte ihr Vater diese Verwandten jeweils an und beschuldigte sie des sexuellen Missbrauchs an der Tochter. Die Behörden ermittelten, hielten aber die Berichte der jungen Frau letztlich für nicht glaubwürdig. Zum zweiten Mal soll diese junge Frau dann ins Haus ihres Bruders geflohen sein, also des mutmaßlichen Mittäters, und auch diesen zeigte der Vater dann an und beschuldigte ihn des gleichen Verbrechens. Wie es in der Anklageschrift weiter heißt, sind die Festgenommenen auch obszöner Akte und sexueller Gewalt in der Öffentlichkeit beschuldigt, denn einige der Vergewaltigungen sollen sich im Auto abgespielt haben. So scheinen einmal mehr Staatsanwaltschaften Ermittlungsergebnisse an die Medien durchgereicht zu haben, noch bevor ein klareres Bild über das Geschehen gewonnen wurde. Italiens Öffentlichkeit ist aufgeschreckt, allerdings muss sie abwarten, bis Tathergang, Opfer und Täter unzweifelhaft feststehen.
Aus Rom berichtete Gregor Hoppe. Bahnchef Medon solle zurücktreten. Das fordern die Bahngewerkschaften Transnet und GdBA. Hintergrund sind die neuen Vorwürfe in der Datenaffäre der Bahn. Noch mehr Mitarbeiter wurden möglicherweise bespitzelt. Möglicherweise, das ist der aktuelle Stand. Das alles wurde heute bekannt, als die beiden Sonderermittler in Berlin ihren Zwischenbericht vorlegten zur Datenaffäre bei der Bahn. Anja Günther in Berlin. Bislang standen die Gewerkschaften immer an der Seite von Bahnchef Medon. Jetzt hat er zu einer Pressekonferenz gebeten, sehr kurzfristig für heute Abend. Wie hat er auf die Rücktrittsforderungen der Gewerkschaften reagiert?
Bahnchef Hartmut Medon lehnt einen Rücktritt zum jetzigen Zeitpunkt ab. Er hatte wörtlich gesagt, mein Rücktritt wird gefordert, obwohl die Untersuchungen in der Datenaffäre noch nicht abgeschlossen sind. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und er hat es auch etwas anders alles dargestellt als zuvor die Gewerkschaften. Medon sagt, eine flächendeckende Kontrolle von E-Mails von Bahnmitarbeitern hat nicht stattgefunden. Die DB AG hat niemanden bespitzelt. Keine Aufsichtsräte, keine Gewerkschafter, keine Politiker, keine Journalisten. Und auch die beiden Sonderermittler, die Sie ja auch angesprochen haben, die früheren Bundesminister Baum und Däubler-Gmelin und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die haben laut Medon bisher keine strafrechtlich relevanten Vorgänge festgestellt bei der Deutschen Bahn AG. Und deswegen sagt er, die Überprüfungsmaßnahmen sind rechtlich zulässig gewesen. Und deswegen sagt er auch, ich werde erstmal nicht zurücktreten.
Woher kommen diese neuen Vorwürfe, die plötzlich auftauchten heute?
Die Sonderermittler haben sich ja seit 5 Wochen mit der Datenaffäre beschäftigt. Sie haben im Konzern sehr viele Akten gesichtet. Sie haben auch mit Bahnmitarbeitern gesprochen und die haben ihnen offenbar erzählt, dass diese E-Mails überprüft worden sind. Es geht den Gewerkschaften zufolge, die sitzen ja auch im Aufsichtsrat und haben diese Erläuterungen der Sonderermittler mit angehört. Es geht bei diesen E-Mail-Aktionen um das Auswerten von etwa 80.000 E-Mails, nämlich von Bahnmitarbeitern, die in diesem konzerninternen Netzwerk angeschlossen sind. Das Ganze fand statt zwischen 2005 und 2008. Und diese E-Mails wurden durch einen Suchfilter geschickt. Da wurde sortiert nach bestimmten Begriffen und Adressdaten. Das heißt, die E-Mails wurden gelesen und ausgewertet. Und die Gewerkschaften haben dazu gesagt, das ist unerträglich, was hier passiert ist. Und dafür muss jemand die Konsequenzen tragen. Wir müssen Konsequenzen ziehen und Hartmut Medon ist der Erste, der das tun sollte. Er soll zurücktreten.
Wer Bahnchef Medon kennt, der hat möglicherweise erwartet, dass er auf Rücktrittsforderungen so reagiert hat, wie er das heute getan hat, nämlich nicht zurückzutreten. Wie lange aus Ihrer Einschätzung ist Medon noch zu halten?
Ich glaube, sein Stuhl wackelt jetzt wirklich ziemlich stark, denn auch der Rückhalt in der Bundesregierung schwindet. Die Bahn ist ein bundeseigenes Unternehmen und man muss sagen, wenn Medon nicht von selbst zurücktritt, dann muss jetzt eben der Eigentümer handeln, sprich die Kanzlerin und der Bundesverkehrsminister Herr Tiefensee sind gefordert. Das sagen auch die Gewerkschaften. Es ist der Punkt erreicht, an dem der Eigentümer jetzt endlich aktiv werden muss. Und Bundesverkehrsminister Tiefensee hat auch gesagt, es wird jetzt sehr, sehr eng für Medon und das klingt aus meiner Sicht nicht mehr nach Rückhalt, das klingt nach Distanz. Ich denke, man wird die nächste Woche noch abwarten, vielleicht um noch ein bisschen mehr Klarheit in die Sache zu bringen. Aber ich glaube, Herr Medon wird sich nicht mehr so wahnsinnig lange im Amt halten können, zumal die Gewerkschaften im Aufsichtsrat auch sehr, sehr großen Druck machen.
Neue Vorwürfe in der sogenannten Spitzelaffäre bei der Bahn. Es gibt Rücktrittsforderungen gegen Bahnchef Hartmut Medorn. Das waren Informationen von Anja Günther. Und mit diesen Informationen endet das Echo des Tages heute vom Freitag. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.